Vertrauen beweisen. Ich habe im Vorfeld mal manches darüber gelesen, was Leute da so zu schreiben, dass man Vertrauen nicht beweisen kann. Andere waren aber der Meinung, doch, mit seinen Taten kann man Vertrauen beweisen. Alle waren sich einig darin, nur zu sagen, du kannst mir vertrauen, nützt einem Menschen nichts bei der Frage, ob dieses Vertrauen denn jemandem gegenüber auch gerechtfertigt ist. Ob der das Vertrauen wert, ihm würdig ist. Deswegen sprechen wir auch von vertrauenswürdig. Besonders taucht diese Frage natürlich bei Partnerschaften auf. Und eine Sache ist nicht so lustig, die andere Sache ist doch ein bisschen lustig, finde ich. Da wollte ich mal vorlesen, was zwei Leute als Vertrauensbeweise angeführt haben hier. Der erste, schwierigere Fall, behaupte ich, der größte Vertrauensbeweis von mir, meinem Schatz gegenüber, war es, dass ich mich von ihm tragen lasse. In Klammern, ich wurde mal auf den Rücken auf den Betonboden fallen gelassen und lasse mich seither nicht einmal nur 2 Zentimeter vom Boden heben. Da sich hochheben lassen, ist schon Ausdruck von Vertrauen, das würde ich auch sagen. Der zweite, das, was ich von ihm als größten Vertrauensbeweis empfunden habe, war, dass er neben mir im Auto eingeschlafen ist, als ich gefahren bin. Ja, Vertrauensbeweis. Wir haben es zwar nicht mit einem Beweis im Sinne zu tun, dass hier jemand fragt, ob er mir vertraut. Und doch ist das, was wir lesen werden aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, Kapitel 2, Vers 8 bis 11, ein tiefer Ausdruck von Vertrauen. Und vielleicht würden manche sagen, auch ist dort auch von einem Vertrauensbeweis die Rede. Wir lesen gemeinsam den Text. Übrigens muss ich eine Anmerkung machen. Aufgrund von rechtlichen Angelegenheiten müssen immer die Rechte eingeblendet werden bei Bibeltexten und sonst welchen Dingen. Wir müssen manches ändern. Die neue Datenschutzgrundverordnung oder was das auch, wie das DSGVO da heißt, erfordert jetzt Änderung. Jetzt aber das Wesentliche an dieser Folie. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Kranz könnte man dort auch sagen. Ein Siegeskranz. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Da es um Vertrauen geht und um eine Beziehung, eine Verbindung, lautet der Titel der Predigt, eine Verbindung fürs Leben. Jetzt müssen wir uns erstmal darüber unterhalten, was das eigentlich für ein Text ist. Er hört sich ja recht seltsam an, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Wir sind im Izmir vor 2000, des 0. Jahrhunderts oder des 1. Jahrhunderts, heutiges Izmir in Smyrna. Das ist die Gemeinde, an die das geschrieben ist. Johannes, der diese Dinge schreibt, sitzt im Exil, beziehungsweise in der Verbannung von Staats wegen, weil er an Jesus glaubte und davon auch nicht geschwiegen hat. Also dem hat man sozusagen den Lebensfaden abschneiden wollen, ohne dass man es gemacht hat. Er sollte einfach nur nicht mehr ordentlich leben können. Weg mit ihm, wegschließen. Er ist unangenehm. Auf der Insel Patmos. Und dort sieht er von Jesus Christus viele Dinge, die die Zukunft betreffen. Wir haben das als Buch der Offenbarung vorliegen in unserer Bibel. Jesus stellt sich ihm zunächst vor, so leuchtend und mit so einem Gürtel, mit einem Schwert aus dem Mund, alles ganz symbolträchtige Dinge, die auch alle aufgenommen werden, dann in 7 Schreiben, die an die Gemeinden in Kleinasien geschickt werden. Die Vermutung der Ausleger, meine persönliche, ist es absolut auch. Die Zahl 7 bedeutet nämlich immer die göttliche Vollzahl. Soll heißen, er schreibt hier oder er hat eine Botschaft für die Gemeinde Gottes, für alle Gemeinden zu jeder Zeit. Aufgeteilt in 7 Schreiben an unterschiedliche Orte. Die wurden vermutlich damals sowieso untereinander ausgetauscht. Manches deutet darauf hin. Und hier haben wir nun das Schreiben an die Gemeinde in Smyrna. Der Engel heißt im Griechischen Bote, also dasselbe Wort wie Bote. Das könnte natürlich ein besonderer Engel irgendwie sein, der für diese Gemeinde irgendeine Zuständigkeit hat. Davon wissen wir nichts aus der Bibel, dass es so etwas gibt. Höchstens aus dem Alten Testament, dass es da bei irgendwelchen Gebieten irgendwo mal einen Engel gegeben hat. Aber das entzieht sich unserer weiteren Kenntnis. Es könnte auch sein, dass es der Gemeindeleiter war. Auf jeden Fall wird deutlich, er schreibt damit an die Gemeinde. Also auch an jeden, der dort ein- und ausgeht. Das Interessante an diesem Schreiben ist, es gibt immer eine gleiche Form. Erstmal stellt Jesus sich selbst vor, dann kommen Dinge, die die Gemeinde betreffen, und normalerweise kommt immer eine Kritik. 5-mal, nur 2-mal nicht. Und ich behaupte jetzt mal unter uns, das wären Gemeinden, zu denen wir nicht pilgern würden, um zu lernen, wie man Gemeindeleben macht. Man lese mal Offenbarung 2 und 3, schon bei der ersten Gemeinde würden wir hängen bleiben. Die hat im Grunde alles, wonach man sich sieht als Christ. Da würde man sich wohlfühlen. Ja, aber es ist auch eine von den Gemeinden, denen Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt, also eine Kehrtwendung macht um 180 Grad, ihr seid auf dem Weg weg von mir, wenn ihr nicht wieder zu mir kommt, dann bleibt ihr nicht meine Gemeinde. Diese Gemeinde hier kriegt keine Kritik. Das ist schon spannend. Wir werden gleich mal sehen, was das zu bedeuten hat. Anreden tut Jesus, sie über sie sich vorstellen, tut er dieser Gemeinde sich mit, das sagt der Erste und der Letzte. Der also, der zuerst war, bevor es irgendwas anderes gab. Der auch zuletzt noch sein wird, wenn das, was wir jetzt kennen, nicht mehr ist. Man muss sich das auch im Bogen mal vorstellen. Wir denken, sowas gibt's doch gar nicht. Wir können uns das nicht vorstellen. Dass einer vor uns war, ist schon schwierig, sich vorzustellen. Wir leben ja doch immer ein bisschen, manchmal auch ein bisschen sehr, als ob es nichts anderes geben könnte als uns. Dass es schon außerhalb von uns was gibt, ist schon für uns Menschen ja schwer zu begreifen. Also im Kopf geht es ja vielleicht noch, aber hier. So. Aber da war einer, bevor es die Menschheit gab, bevor es diese Welt gab. Und er wird auch sein, wenn es diese Welt nicht mehr gibt. Das heißt, der umschließt alles, der hat alles nicht nur im Blick, sondern auch im Griff. Und er sagt, der tot war und ist lebendig geworden. Das, wovor wir uns erschrecken, worin alle Angst, die wir in unserem Leben haben, ihre Grundlage hat, nämlich alle Angst ist Angst vorm Tod letztlich. Das Ende aller menschlichen Möglichkeiten. Das ist das, was wir befürchten. Deswegen wollen wir nicht krank werden. Deswegen wollen wir keinen Unfall haben. Deswegen wollen wir nicht, dass uns jemand verlässt, weil wir denken, dann ist unser Leben zu Ende. Und das kann ja auch sein. Er war auch tot, aber er ist wieder auferstanden. Jesus wird hier gar nicht genannt und doch weiß jeder, es handelt sich um Jesus, der sich hier vorstellt. Und ehe er sagt, was kommt im Rest der Offenbarung, spricht er erstmal in das hinein, was ist. Kapitel 1 bis 3 oder sogar bis 5, könnte man sagen. Was sagt er uns denn hier? Eine Verbindung fürs Leben. Erstens, Jesus kennt deine Lage. Zweitens, Jesus erwartet dein Leiden. Drittens, Jesus schenkt dir sein Leben. Jesus kennt deine Lage. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Man könnte auch übersetzen, ich weiß. Das ist für mich zu einem Gebet geworden, wenn ich manchmal sprachlos abends auf mein Bett entweder niederhocke oder niederfalle, weil ich einfach nicht weiter weiß. Dann sage ich manchmal, Jesus, du weißt. Man sagt das ja so schnell. Deswegen ist hier übersetzt, ich kenne. Das heißt nicht nur, ich habe davon irgendeine Kenntnis, sozusagen, man hat mich darüber informiert. Das heißt, ich bin mittendrin. Ich nehme daran teil. Ich bin darin da. Und ich bin darin für dich da. Ich weiß genau, was los ist. Der Druck, den du hast, Bedrängnis, bedeutet Zusammendrückung. Die wird zusammengepresst, die Gemeinde. Das kann ja unterschiedlich aussehen, auch in unserem Leben, der Druck, der so kommt. Der Druck, der eigentlich dafür sorgen würde, dass man rausflutscht. Zack, lieber weg, oder dann entgeht man dem Druck. So sind wir es ja auch gewohnt. Wir sprachen letzte Woche schon drüber. Probleme? Bitte nicht. Und wenn? Dann ganz schnell wieder weg. Das ist menschlich normal und das ist für unsere Zeit ohnehin das Normale. Ja, wer von uns hat denn schon Druck aushalten gelernt? Es gibt noch ein paar, die ganz schlimme Zeiten auch menschlich gesehen erlebt haben, zum Beispiel im Krieg. So langsam sind sie weg. Ich halte das für einen Verlust für unsere Gesellschaft. So, und jetzt habe ich schon übertrieben. Denn jeder von uns hat Druck. Und keiner kann messen, wie stark der bei mir ist, im Gegensatz zu dem, wie er bei dir ist. Wie stark der bei Matze ist, im Gegensatz dazu, wie vor 50 Jahren jemand das erlebt hat. Das kann man nicht messen. Druck ist Druck. Und jeder ist davon bewegt. Und es besteht immer die Gefahr, dass wir sagen, ich entgehe dem Druck. In diesem Fall wäre es leicht gewesen. Einfach nur sagen, jawohl, der Kaiser ist Gott und nicht Jesus Christus. Dann wäre alles vorbei gewesen. Gut, nun haben die Juden noch ein bisschen da Salz in die Wunden gestreut. Die hatten da Privilegien, die waren eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Wir kennen das aus Staaten, in denen Christen verfolgt werden. Ja, wenn man sich registrieren lässt und sich sozusagen überwachen lässt, dann darf man seine Religionsgemeinschaft behalten. So war das mit den Juden. Das waren richtig viele. Im Gegensatz zur Christenheit, man könnte wahrscheinlich 4,5 Millionen Juden zählen, ungefähr so in der damaligen Zeit, im Gegensatz zu 50.000 Christen. Christen waren eine Sondergruppe. Deshalb standen die nicht nur unter Beobachtung, sondern auch unter Argwohn. Und nun machten die Juden auch noch das. Sie hatten natürlich ein Problem damit, dass die Christen behaupten, der Christus sei der Christus. Und deswegen konnte man ganz schnell immer mal behaupten, hier machen die was nicht gut, da machen die was nicht gut. Die zünden sowieso immer irgendwie nur Streit an mit ihrer Religion und dann griff der römische Staat ein. Man brauchte nur sagen, der fällt hier nicht vom Kaiser nieder, wobei das die Juden auch nicht gemacht haben. Nur da hat es keiner verlangt. Bei den nicht anerkannten Religionsgemeinschaften natürlich schon. Und schon hatte man Ärger. Und Jesus sagt, ich weiß. Ich weiß. Dass hier die Juden als Juden bezeichnet werden, die es gar nicht sind, lässt wohl darauf schließen, dass Jesus hier einen Unterschied macht zwischen Menschen, die zum Volk Gottes gehören von der Abstammung her, als Juden, und Menschen, die zum Volk Gottes gehören, weil sie glauben, was das eigentliche Volk Gottes ist. Sie sind gar keine Juden. Das hat Jesus ihnen schon mal selber gesagt gehabt. Wenn mein Vater euer Vater wäre, würdet ihr euch nicht gegen mich richten. Aber ihr macht das, was euer Vater immer tut. Lügen und betrügen und morden. Damit wollte Jesus keine Schelte gegen die Juden hier anwenden, die man heute dazu gebrauchen könnte, irgendwelche Juden zu verfolgen. So ein Quatsch. Die Juden sind schlichtweg das repräsentative Volk dafür, wie Gott es mit seiner Menschheit geht. Das würde ich so sagen. So, aber das Besondere bei den Juden ist, sie meinten, sie wären ja Gottes Kinder. Und er sagt, nein, sie sind genau genommen, sagt Jesus, Kinder des Satans, des Feindes Gottes, der alle Menschen von Gott wegkriegen will. Das war schon ein ziemlich kräftiger Ausdruck hier. Ja, und wenn die sich gegen einen wenden, das ist ja furchtbar. Und Jesus sagt, ich weiß, ich kenne mich da ganz genau aus bei dir. Das nächste ist die Armut. Smyrna war eine sehr reiche Stadt. Wahrscheinlich den sonstigen großen Metropolen kaum nachstehend. Den Leuten ging es richtig gut. Dort posiert das Leben, wie der Volksmund ja so gerne sagt. Jesus sieht das anders, da posiert kein Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Und wo man mich nicht will, posiert auch kein Leben. Es mag vielleicht so aussehen. Die mögen auch furchtbar reich sein. Und du bist arm in diesem Sinne. Die Christen waren eben keine reiche Gemeinschaft. Die hatten nicht viel. Es waren auch keine besonders leuchtenden Persönlichkeiten, zu denen alle aufschauten und sagten, Mensch, der sollte mal unser Boss hier werden. Nein, du bist arm, sagt Jesus. Nein, sagt er nicht, sondern ich kenne deine Armut in dem einen Sinne. Er sagt, du bist aber reich. Du bist aber reich. Ja, zunächst könnte man denken, diese Christen passen doch gar nicht in die Stadt. So wie wir heutzutage ja auch den Eindruck haben. Immer wieder. Es will ja auch keiner was von uns wissen. So richtig. So war es damals schon. Ja, da, wo alle nur nach Reichtum Ausschau halten, da sind Christen nicht gern gesehen, weil die eben ihr Leben nicht danach ausrichten, möglichst viel zu haben. Wer es doch tut, kann umkehren. Nein, du bist aber reich, sagt Jesus. William MacDonald hat es mal schön veranschaulicht. Ein reicher Mann lebt in einem riesigen und schönen Haus oben auf dem Berg. Von seinem Fenster aus konnte er über ein grünes Tal hinausblicken. Das waren viele Farmen aufgeteilt und oft sagte er, das gehört alles mir. Er hatte alles, was man sich mit Geld kaufen kann. Aber er war allein. Er beugte nie seine Knie zum Gebet, las nie in der Bibel und ging nie zur Kirche. Sein wichtigster Mann war arm. Er lebte mit Frau und Kindern in einer kleinen Hütte. Ihr Zuhause allerdings war ein Ort der Freude und des Friedens. Jeder kannte John als einen gottesfürchtigen Mann. Man hörte ihn oft, wenn er in der Kapelle betete. Eines Morgens zur Frühstückszeit klingelte es an der Tür des reichen Mannes. Wer das wohl sein könnte? John stand vor der Tür. Stimmt irgendwas mit den Pferden nicht, John? Nein, das nicht. Aber kann ich Sie bitte einen Moment sprechen? Natürlich, komm rein. Und dann standen diese beiden so gegensätzlichen Männer sich gegenüber. Ich hatte so ein Gefühl, als müsste ich jetzt mit ihnen reden. Denn ich hatte letzte Nacht einen schrecklichen Traum und ich dachte, dass ich ihnen davon berichten sollte. Natürlich, erzähl mal. Nun, ich träumte, Gott würde zu mir sprechen und mir sagen, der reichste Mann im Tal würde heute um Mitternacht sterben. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, aber ich hatte den Eindruck, ich sollte Ihnen das sagen. Ach John, es geht mir sehr gut, mach dir keine Sorgen. Und ich glaube sowieso nicht an Träume. John wandte sich um sich wieder an seine Arbeit zu begeben. Fast entschuldigend sagte er noch einmal, ich dachte, ich müsste es Ihnen sagen. Der reiche Mann ging zurück und schaute über sein Tal. Ha, verrückter alter Narr. So ein Quatsch, mir geht das so gut. Gegen 10 Uhr ließ er sich zum Arzt in die Stadt fahren. Nach einer gründlichen Untersuchung sagte ihm der Arzt, Sie sind in besserer Verfassung, ich gebe Ihnen noch 20 Jahre. Das dachte ich mir ja auch, sagte der reiche Mann. Wie wäre es, Herr Doktor, wenn Sie heute Abend zum Essen kommen würden? Danach könnten wir noch gemütlich am Feuer zusammensitzen. Kommen Sie doch gegen 19 Uhr. Den ganzen Tag versuchte er sich mit seinen Geschäften oder auch mit besonders schönen Dingen zu beschäftigen. Doch er konnte einfach diese Worte nicht vergessen. Der reichste Mann im Tal wird um Mitternacht sterben. Erleichtert öffnete er dem Arzt die Tür, als dieser kam. Sie aßen ein prächtiges Mahl, genossen großzügig den Wein und saßen schließlich noch gemütlich am Feuer und unterhielten sich. Gegen 11 Uhr wollte der Arzt gehen, aber der reiche Mann drängte ihn, noch bis Mitternacht zu bleiben. Dann schloss er die Tür auf und stand dabei auf dem Teppich, wo John diese ominösen Worte gesagt hatte, der reichste Mann im Tal wird heute Nacht sterben. Verrückter alter Narr, mir geht es gut, sagte er sich noch einmal und ging ins Bett. Um 0.30 Uhr klingelte es. Er zog sich schnell einen Morgenrock über und wollte die Tür öffnen. Er dachte, der Arzt hat wahrscheinlich noch was vergessen. Allerdings stand ein junges, weinendes Mädchen mit völlig zerzaustem Haar vor der Haustür. Was ist los? Wer bist du? Die Worte kamen nur schluchzend heraus. Mutter, schick mich zu ihnen. Vater ist um Mitternacht gestorben. Sie sagte, sie sollten es wissen. Was? John? Oh, das tut mir so leid. Sag ihr, ich komme morgen früh sofort zu ihr. Das weinende Mädchen drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit. Langsam schloss er die Tür und stand wieder auf dem Teppich. In seinem Herzen stieß er einen Schrei aus. Oh Gott, wie dumm bin ich gewesen. Es war der gottesfürchtige John, reich an Glauben, Liebe und Frieden, der dann rufen hören sollte. Er war der reichste Mann im Tal. Was haben wir als Gemeinde von Jesus Christus? Einen Gott, der uns mit sich selbst beschenkt. Also Christus. Alles andere kann man uns auch nehmen. Und die Gemeinde sieht aus wie Jesus selbst. Er, der Reichste von allen, der Höchste, der Mächtigste. Er sah auch am Kreuz aus wie ein Verlierer, wie ein Gescheiterter, wie ein Schwächling, wie der Ärmste. Kein Wunder, wenn es seiner Gemeinde auch so geht. Aber das hat ihn nicht arm gemacht oder gescheitert oder schwach, sondern er hat das ausgehalten für die Menschen, die er liebt, die ihm das antun. Und jeder, der ihm glaubt, wird reich, weil er ihn hat. Diese Liebe erfahren alle, die sich an ihn hängen, wie die Glaubenden in Smyrna. Deshalb sind sie reich. Es kann aber in unserem Leben ganz anders aussehen. Deswegen sagt Jesus, ich weiß, und spricht von der Armut und von der Bedrängnis. Es fühlt sich vielleicht ganz anders an. Aber Jesus sagt, ich kenne das. Er will sie nämlich vorbereiten auf das, was kommt. Das ist das Zweite. Jesus erwartet dein Leiden. Fürchte dich nicht. Ich hatte heute Nacht furchtbare Kopfschmerzen. Ich musste dann eine Tablette suchen, weil ich einfach auch deshalb nicht schlafen konnte und wollte wieder fit sein heute Morgen. Ich fand nur welche, die 2017 abgelaufen waren, aber in diesem Fall habe ich sie geschluckt. Das kann man ja auch für ein Leiden halten. Ist es auch. Irgendwie. Aber eben kein Leiden um Jesu willen. So wie es diese Gemeinde erlebt hat. Das kann man nicht wegschnipsen, indem man sagt, na gut, dann glaube ich eben nicht mehr an Jesus. Dann behaupte ich jedenfalls nicht mehr, dass ich an Jesus glaube. Schon ist es weg. So ging das den Christen. Allerdings, die Anfrage an uns kann die gleiche sein, wenn wir etwas erleben, womit wir nicht zurechtkommen, was uns Schwierigkeiten macht. Mensch, du glaubst auch an Gott. Kann das jetzt sein, wenn Gott wirklich da ist? Darf das dann so sein, dass du das erlebst? Das kann doch Gott nicht machen. Das kann doch Gott nicht zulassen. Diese Frage kann immer kommen. So gesehen geht es in jedem Leiden um unser Vertrauen auf den Gott, der uns in der Hand hat. Und darauf, dass das gut macht, auch wenn die Wege ganz anders aussehen, als ich es haben möchte und als es sich schön anfühlt. Letzten Sonntag habe ich die Frage aufgenommen bei den verfolgten Christen, dass es ja passieren könnte und schon reichlich passiert ist in anderen Ländern. Da kommen bewaffnete Leute rein und sagen, alle, die an Jesus Christus glauben, bleiben im Haus, die anderen können gehen. Ja, und man weiß, die Maschinengewehre werden gleich losknallen. Ob man dann da bleiben würde oder nicht. Es soll ja vorgekommen sein in Amerika. Da gibt es ein Buch drüber. Sie sagte ja. Cassie bei einem Massaker in der Schule wurde mit einer Pistole am Kopf gefragt, glaubst du an Jesus? Da sagt sie ja. Bums, wurde abgedrückt. Das sind Fragen. Ich sagte ja dann, ich behaupte, keiner von uns kann jetzt sagen, was er dann sagt. Aber das Leiden ist relativ schnell zu Ende. Was machen wir, wenn das jahrelang dauert? Man sagt nicht umsonst, die Länge trägt die Last. Wie sieht es dann mit uns aus? Bleiben wir dann bei Jesus? Bleiben wir dann bei dem, was er sagt? Können wir es dann noch in den Mund nehmen, weil es aus dem Herzen kommt? Jawohl, Gott liebt mich. Das kann einem abhanden kommen. Wie gut, dass Jesus sagt, ich weiß. Und hier wird gesagt, es wird der Teufel kommen, also der Feind Gottes, ja. Natürlich kommt der nicht da mit dem Dreizack und mit Hörnern so und rot leuchten, weil er noch so heißen Hintern hat oder was, sondern da kommen Menschen. Das hier ist ein Blick hinter die Kulissen. Da kommen Schwierigkeiten. Und wir haben den Blick hinter die Kulissen. Und da werden welche ins Gefängnis kommen. Es wird nicht mal gesagt, einige. Es werden von euch welche ins Gefängnis kommen. Keine Zahl. Nicht der Eindruck, naja, bei 5 ist dann mal gut, die anderen 30 bleiben noch da oder so. Und das Gefängnis ist dazu da und so macht der Teufel das immer, dass ihr versucht werdet, auf die Probe gestellt werdet. Ja, der Feind Gottes will immer dafür sorgen, dass wir durchfallen. Ja, so trat er damals bei Hiob auf. Wer das lesen will, liest gerne mal das Buch Hiob und mit den Fragen, die da auftauchen, kann man gerne auch kommen dann zu einem Gespräch. Das lohnt sich mal. Ja, und da taucht der Teufel auf. Gott sagt ihm, guck mal, Mensch, du, der Hiob, ne? Der vertraut mir. Er sagt der Teufel, ja, nur weil es ihm gut geht. Lass mich mal ein bisschen ran. Dann, so, und da sind zwei unterschiedliche Ziele, ihr Lieben. Der Teufel will uns weghaben von Gott. Der streut uns ein. Sollte Gott gesagt haben? Sollte es schlecht sein für dich, dieses zu machen, was Gott gesagt hat, das nicht gut ist? Solltest du Gott wirklich brauchen? Nein. Nein, der hilft dir doch jetzt auch nicht. Er kommt immer wie ein Freund. Ich weiß, was gut für dich ist. Das brauchst du jetzt. Aber er will, dass wir wegkommen. Und das Verrückte ist, und wir kriegen es ja auch hier, Hiob ist Altes Testament, wir kriegen es auch im Neuen Testament so vorgestellt, und Gott lässt dem Feind Raum. Das ist verrückt. Aber Gott hat dabei nie das Ziel, dass wir wegkommen. Er muss auch nicht erst gucken, ob wir durchhalten. Das kann er uns alles vorher sagen. Sondern Gott weiß, jede Erfahrung, die wir machen, bringt uns im Leben tiefer zu ihm oder von ihm weg. Aber er möchte das tiefer zu ihm. Ich habe neulich den Satz gehört, ohne Konflikte werden Beziehungen nie tief. Wir wollen ja keine Konflikte miteinander, also ich möchte keinen Ärger mit euch. Aber es könnte sein, und die Erfahrung habe ich schon oft gemacht, nach einem Ärger, den man miteinander hat, und wenn man dann entdeckt, wir halten einander fest, ist die Beziehung besser als hinterher. Außer, man geht auseinander. Das ist schon spannend. Und wenn man Leute fragt, was es ja kaum noch gibt heute, sie sind 50 Jahre verheiratet. Was hat denn dafür gesorgt? Da will man natürlich hören, ja, wir haben jeden Morgen zusammen gefrühstückt mit Kerzenschein und uns tolle Theaterstücke angeguckt und so miteinander. Nee. Ich habe bisher noch immer gelesen, wir haben einfach zusammengehalten. Wir haben einfach zusammengehalten. Wir sind miteinander durch dick und dünn gegangen. Das macht Beziehungen tief. Und das möchte Jesus mit uns. Wir sollen, wir dürfen, wir können die Erfahrung machen, dass er uns trägt. Aber die Erfahrung machen wir nie, wenn wir fliegen. Die machen wir nur, wenn wir fallen. Dann ist es hinterher klarer als vorher. Solange ich da oben schwebe, mache ich mir keine Sorgen darüber, wie es unten sein könnte, wenn man aufprallt. Das ist das Spannende und darum geht es hier. Deswegen wird gesagt, sei getreu bis an den Tod. Es wird nicht mal gesagt, in den Tod, wobei das auch welche erlebt haben. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Es gab einen Bischof, Polycarp von Smyrna, ausgerechnet aus dieser Stadt. Ob er zu der Zeit, als Johannes diese Worte an die Gemeinde richtete und das Sendschreiben ankam, schon in der Stadt Smyrna war, weiß man nicht. Er müsste etwa so knapp 30 gewesen sein zu dem Zeitpunkt dann. Aber es wird von ihm berichtet, dass er eine Vision hatte. Bevor er gefangen genommen wurde. Er sah sein Kopfkissen vom Flammen erfasst. Und dann hat er zu seinen Leuten gesagt, ich weiß jetzt, dass ich lebendig verbrennen werde. Und dann vor Ostern kamen die Leute, die ihn gefangen genommen haben. Er hätte noch fliehen können, aber er sagte, nein, Leute, der Wille Gottes muss jetzt geschehen. Dann stieg er herunter von seinem Schlafgemach und redete mit ihnen. Er lud sie noch zum Essen ein bei sich, machte ein reichhaltiges Mahl, die, die ihn gefangen nehmen wollten. Dann betete er, auch für diese Menschen und für alle, mit denen er jemals zu tun gehabt hatte. Und dann wurde er in das Amphitheater vor den Statthalter geschleppt. Folgendes Gespräch soll sich abgespielt haben. Der Statthalter: Schwöre und ich lasse dich frei. Schmähe Christus. 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nichts Böses getan. Soll ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Schwöre bei der Fortuna des Kaisers. Polycarp wieder: So vernimm mein freimütiges Bekenntnis. Ich bin ein Christ. Der Statthalter: Ich habe wilde Tiere. Diesen lasse ich dich vorwerfen, wenn du deinen Sinn nicht änderst. Polycarp: Rufe sie, denn unvollziehbar ist für uns die Sinnesänderung vom Besseren zum Schlechteren. Gut dagegen ist es, sich vom schlechten Weg zum Rechten zu wenden. Durchs Feuer lasse ich dich verzehren, wenn du deinen Sinn nicht änderst. Du drohst mit Feuer, das eine Zeit lang brennt und bald verlischt. Du kennst nicht das Feuer des Gerichts und der ewigen Strafe, welches den Gottlosen vorbehalten ist. Aber was zögerst du? Lass doch kommen, was du willst. Da schrie das ganze Volk mit unbändiger Wut: Dies ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, der Vernichter der Götter, der viele lehrt, ihn nicht zu opfern und sie nicht anzubeten. Er soll ihn lebendig verbrennen. Als nun der Scheiterhaufen errichtet war und sie ihn mit Nägeln an dem Pfahl befestigen wollten, sprach er: Lasst mich so, der mir die Kraft verleiht, das Feuer zu erdulden, der wird mir auch Kraft verleihen, unbewegt auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben. Dann betete er. Nachdem er das Amen zu Gott emporgeschickt hatte, zündeten die dazu bestimmten Männer das Feuer an. Und er verbrannte bei lebendigem Leibe. Man weiß nicht genau, ob die Dinge dann immer alle so waren, wie sie in alten Geschichtslegenden stehen. Und doch ist das weit verbreitet. Und Polycarp von Smyrna hat auch Schriften hinterlassen, die schon sehr interessant sind. Jesus hat einmal gesagt zu seinen Freunden: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Damit meinte er den Feind Gottes. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Also ernst nehmen, ihr Lieben. Fürchtet den, der nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Und das hat ja Polycarp auch deutlich gemacht. Weißt du, ich stehe vor einem Höheren. Er hat ja nicht aus Angst vorm Gericht hier nicht Jesus geleugnet, sondern er wollte damit dem Statthalter zeigen, in welche Hände er sich begibt, wenn er Christen verfolgt. Und deswegen hat dann ein anderer Freund von Jesus, der mit ihm unterwegs war, gesagt: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht danach, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen, also ein Fundament legen. Das ist das, was Jesus will. Dass wir durch das, was wir erleben, tiefer werden im Vertrauen auf ihn. Das ist keine Prüfung, durch die wir durchfallen sollen, sondern es ist für uns die Gelegenheit, tiefer zu werden im Vertrauen auf Gott. Und dass wir ihm treu bleiben, ist dann nur der Ausdruck davon. Und nicht irgendein Erfolgserlebnis im Sinne einer erbrachten Leistung. Jesus verspricht uns dann das Leben. Jesus schenkt dir sein Leben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Hier ist davon ausgegangen, dass wir Menschen zweimal sterben können. Einmal sterben alle. Also, ich sage jetzt mal die allermeisten, außer die, die vielleicht, wenn Jesus wiederkommt, gerade noch da sind. Das heißt, der Tod, den wir vor Augen haben, ist gar nicht das Letzte, wird hier deutlich gemacht. Dann tritt man einfach durch in die ewige Welt. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, und man darf ja heute kaum noch davon reden, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie man da rauskommt. Doch in der Offenbarung ist auch das absolut eindeutig geschrieben von Menschen, die die Liebe Gottes kennen, zutiefst. Von Jesus Christus selbst ist hier gesagt, dass es einen zweiten Tod gibt. Aber die, die sich an Jesus hängen und sich von ihm festhalten lassen und sich einfach nicht von ihm trennen lassen, die werden nicht dem zweiten Tod ausgeliefert. Der dann bedeutet, du wolltest nicht bei Gott, dann jetzt eben ohne ihn. Und jetzt muss man wieder sehen, wer hier spricht. Der den Tod selbst erlebt hat. Aber nicht, weil er ihn verdient hatte, sondern weil wir Menschen ihn verdient haben. In diesen Tod ist er für uns gegangen. Nun geht es nicht darum, dass wir wie Helden auch bereit sind, für ihn zu sterben und alle jubeln. Nein, sondern um Treue, dass wir bei ihm bleiben, weil er uns so bedingungslos festhält. Der Kranz des Lebens, dieser Siegeskranz oder da noch Krone genannt, ist das Leben selbst. Das Leben in der Gemeinschaft mit Christus, in der Nähe Gottes. Das Leben, das Jesus hat. Leben in der Gemeinschaft des Gottes, der uns liebt, dass er alles für uns gibt und sich uns selbst gibt. Jesus braucht keinen Beweis, dass wir ihm vertrauen. Das ist etwas, was wir so wahrnehmen vielleicht. Es wird ja ohnehin an jedem Tag in unserem Leben deutlich. Nein, er will uns immer weiterbringen. Und das wird zum Abschluss so schön in einem Lied deutlich, das der Sänger Sören Kahl einmal geschrieben hat. Ich singe es jetzt nicht vor, ich lese es uns nur vor. Das Wunder der Perle. Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand. Sie entstand in jener Muschel durch ein grobes Körnchen Sand. Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich. Doch sie musste damit leben und sie klagte, warum ich? Eine Perle wächst ins Leben, sie entsteht durch tiefen Schmerz. Und die Muschel glaubt zu sterben. Wut und Trauer füllt ihr Herz. Sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln dieses Korn. Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn. Viele Jahre sind vergangen, Tag für Tag am Meeresgrund, schließt und öffnet sich die Muschel. Jetzt fühlt sie sich kerngesund. Ihre Perle wird geboren, glitzert nun im Sonnenlicht. Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht. Jede Perle lehrt uns beten, hilft Vertrauen und Verstehen. Denn der Schöpfer aller Dinge hat auch deinen Schmerz gesehen. Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freude tief im Leid. So entsteht auch seine Perle, sein Geschenk für alle Zeit.